Viele Kanzleien werben mit familienfreundlichen Teilzeitmodellen und Flexibilität. Doch wie realistisch ist das wirklich? Rechtsanwältin Theresia Grahammer erzählt uns von ihrer Erfahrung. Nach ihrer Rückkehr aus der Karenz gab es für sie in der Kanzlei keine echte Perspektive mehr. Ihre Lösung? Der Sprung in die Selbstständigkeit. Danke, dass du heute da bist. Es freut mich sehr.
Hallo Sarah, danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Ja, ich bin schon richtig gespannt, was du mir oder uns heute erzählst. Zu Beginn würde ich gerne wissen, wie es zu dem Ganzen kam. Du bist jetzt selbstständig, du hast deine eigene Kanzlei. Du bist jetzt, glaube ich, seit 3 Jahren selbstständig und seit einem Jahr in einer Regiegemeinschaft. Magst du uns da kurz mal drüber was erzählen?
Ja, gerne. Also vielleicht zu meiner Regiegemeinschaft, zum aktuellen Stand. Wir sind, mein Kollege, der Michael Komutzki und ich, wir haben gemeinsam eben seit Dezember 23 eine Regiegemeinschaft. Wir sind in der Malerstraße, es ist hinter den Ringstraßengalerien gleich, mit unserem Team und bearbeiten dort unsere jeweiligen Spezialgebiete. Ich mache Immobilienrecht, mein Kollege macht Unternehmensrecht und Zivilprozessrecht. Und das hat sich irgendwie so ergeben, dass wir zwei zusammengekommen sind. Es ist vor allem auch, ich würde sagen, ein Freundschaftsprojekt. Wir kennen uns schon seit dem Studium und sind immer gut ausgekommen. Und das hat sich so einfach gut ergeben, dass wir beide uns ungefähr gleichzeitig selbstständig gemacht haben. Zuvor war ich, also bevor wir uns zur Regiegemeinschaft zusammengeschlossen haben, war ich ganz alleine als Einzelkämpferin. Mhm. Das war auch okay, aber eben, ich finde nur okay, weil
Luft nach oben.
So Dinge wie Urlaub, Krankenstand, ja. Kollegialer Austausch, ja. Da fällt einfach sehr viel weg. Und zu zweit kann man auch ein viel, viel größeres Spektrum einfach abdecken. Man kann größere Kosten haben zu zweit, man kann sich mehr Mitarbeiter teilen, man kann größere Ausgaben haben. Man kann auch gemeinsam planen, beraten, sudern, Pläne schmieden. Ja. Und so die schönen Dinge des Unternehmerseins kann man auch mit jemandem teilen. Ja.
Teilt ihr euch auch Mitarbeiter? Also
ja.
Ist das aktuell schon so?
Also wir teilen uns aktuell, wird immer mehr zum Glück. Wenn es dich interessiert, kannst du auf unserer Homepage nachschauen. Das ist gk-legal.at. Wir haben im Moment einen Konzipienten und Assistentin und dann noch juristische Mitarbeiter. Und ja, unser Ziel ist natürlich, dass das Ganze wachsen kann und mehr Leute dazukommen und wir uns vergrößern. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.
Ja, sehr cool. Aber wenn ich richtig in Erinnerung habe, dann war die Selbstständigkeit und die eigene Kanzlei eigentlich gar nicht so richtig dein Ziel oder dein Plan ursprünglich, oder?
Das war lange überhaupt nie der Plan, richtig, ja. Ich war lange vorher bei einer mittleren Kanzlei, Großkanzlei. Mhm. Ich glaube, es waren fast 10 Jahre und ich war dort eigentlich happy. Ich habe mir das gar nicht überlegt, wie das sein könnte, selbstständig zu sein. Das war einfach auch kein Karriereziel von mir.
Mhm.
Und ja, das war lange einfach überhaupt nicht Thema. Ich hätte auch nicht gewusst, wie und das Risiko und alle diese Hürden, die man am Anfang hatte. Ich habe mir das überhaupt nie überlegt. Und dann ist es dazu gekommen, da bin ich Mama geworden.
Mhm.
Und das hat für mich sehr viel verändert, auch in der Kanzlei. Und also ich war dann eine Zeit lang zu Hause. Und als meine Tochter 5 Monate alt war, bin ich wieder zurückgekommen in die Kanzlei und habe dann meine Arbeitszeit auf 40 Stunden reduziert.
Mhm.
Und es war vorbei. Also um's kurz zu sagen, es war vorbei.
War nicht gern gesehen, auch in dem Sinn.
Es war einfach, ich war niemand mehr jetzt aus meiner Sicht.
Mhm.
Und es war mir dann sehr schnell klar, das hat dort eigentlich keine Zukunft mehr. Das war einfach eine schwierige Zeit. Ne?
Mhm.
Also wenn du dir vorstellst, meine Tochter war sehr klein, die ist in der Nacht jede Stunde oder jede halbe Stunde aufgewacht. Am nächsten Tag hältst du in die Kanzlei.
Ja.
Dann arbeitest du dort dein bisheriges Pensum in 40 Stunden in der Woche arbeitest du das ab. Das ist eh schon knapp, dann ist man müde. Also das war einfach sehr schwierig. Und ich hatte dann auch dort keine Perspektive mehr.
Mhm.
Und ja, habe mich das erste Mal seit langem dann gefragt, wie bin ich eigentlich jetzt in diese blöde Situation gekommen und wie komme ich da wieder am besten raus? Und habe dann gar nichts, also lange überlegt habe ich eigentlich nicht, weil es gab auch nicht so viele Optionen.
Ja.
Ich habe auch dann mich gar nicht bei einer anderen Kanzlei beworben.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Ja. Also warum hast du dir dann eigentlich nicht überlegt, hey, schau mal irgendwo anders hin? Es gibt ja doch auch ein paar Kanzleien, die damit werben, dass sie familienfreundlich sind. Also hast du das nicht geglaubt? Oder hast du eigentlich wirklich gar keine Lust drauf gehabt?
Ich habe es nicht geglaubt. Vor allem, ich habe mir gedacht, wenn das hier, wo ich jetzt bin, wo ich damals war, die kennen mich seit 10 Jahren. Ich habe Leute dort ausgebildet. Ich habe für die Leute 10 Jahre gearbeitet. Ich war eigentlich mit jedem dort gut. Wenn das hier so für mich läuft, wie wird es erst woanders sein?
Okay, und glaubst du, war das eine starke eigene Meinung und vielleicht, weil du das vorhin erwähnt hast, Abstellgleis, hast du dich da selbst vor allem aufs Abstellgleis gestellt oder hast du da schon Druck auch bekommen oder klare Zeichen und Andeutungen von Kanzleiseite, dass es halt so nicht wirklich, also dass es so nicht die großen Perspektiven für dich geben kann?
Das war ganz offen.
Okay, es also war
das
schon.
Das ist nicht ein Gefühl von mir, das wurde ganz offen.
Okay, es war schon deutlich. Es war nichts, was du dir eingebildet hast.
Nein, das nicht. Und ja, es war sehr klar.
Okay.
Und ich habe mir dann gedacht, was mache ich jetzt, wo gehe ich jetzt hin? Und dann habe ich mir gedacht, die Leute, wo ich damals gearbeitet habe, das sind wahrscheinlich keine schlechteren Menschen als woanders, in anderen Kanzleien. Aber es ist einfach die Einstellung in der Branche, die ist einfach, wie sie ist. Und ich glaube, wenn ich mich damals beworben hätte, und dann hätten die Leute dort nur gesehen, da kommt eine Frau mit einem Baby, die sich bewirbt. Und dann wäre ich gleich in dieser Mutterschublade abgelegt worden und wäre da gleich in einer bestimmten Kategorie gewesen. Und ich glaube, dass da wäre man gar nicht auch bereit gewesen, andere Dinge zu sehen. Und ich habe erst im Nachhinein dann, als ich schon selbstständig war, haben mich Leute dann kontaktiert und zu mir gesagt, warum hast du uns nicht angerufen? Und ich habe im Nachhinein dann schon gedacht, ja, warum habe ich euch nicht angerufen? Vielleicht hätte ich euch anrufen sollen, aber in dem Moment war das für mich einfach keine Option. Und ich werde es nie erfahren, was dann gewesen wäre.
Hattest du so eine Grundenttäuschung gegenüber der Branche in dem Moment?
Nein, Grundenttäuschung würde ich gar nicht sagen. Ich denke einfach, ich mag meinen Job sehr. Es ist das, was ich kann, es ist das, was ich immer gemacht habe. Und ich wollte diesen Job unbedingt machen, aber ich wollte diese Rahmenbedingungen nicht.
Ja.
Und ich habe schon gedacht, diese Rahmenbedingungen, die ich brauche, die werde ich schwer irgendwo finden. Vor allem ein Ort eben, wo man vorurteilsfrei einfach die Leistung oder den Menschen sehen kann, ohne dass man gleich in einer bestimmten Kategorie abgelegt wird.
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, warum versuche ich das nicht? Ja. Was kann ich verlieren? Und habe mir das durchgerechnet und bin dann sehr klein damals gestartet. Also ich hatte ganz am Anfang, in den ersten Monaten hatte ich nicht einmal ein eigenes Büro.
Ja.
Da hatte ich nur so eine Business-Adresse beim Business Collection Center am Goldenen Quartier.
Ist aber auch eigentlich smart.
Ja, war günstig.
Sehr gut so. Ja.
Und dann habe ich mir ein Büro genommen im Hochhaus in der Herrengasse.
Ja.
Das war für mich dann wichtig. Das war auch wichtig für die Mandanten, dass die sehen, da gibt es eine richtige Adresse. Das ist ein schöner Ort. Ich war sehr gerne in dem Büro. Das war ein sehr schönes Haus. Aber dann eben, wie wir uns dann zusammengeschlossen haben, der Michael Komutzki und ich, da habe ich einfach auch dann was Größeres gebraucht und wir haben gemeinsam ein größeres Büro gesucht.
Ja. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu den Rahmenbedingungen, die es für dich so nicht gegeben hat, welche Rahmenbedingungen wären denn das, die du dir vorgestellt hättest oder jetzt noch vorstellen würdest? Also was müsste eine Kanzlei bieten oder welche Struktur müsste eine Kanzlei als Arbeitgeber haben, damit man sagt, hey, das ist jetzt eigentlich Frauen, Family, Karriere, Recht sozusagen. Also, dass das alles vereinbar ist und dass das nicht so ein großes Drama ist und die Frauen dann nicht immer abgestempelt werden, wenn sie ein Kind kriegen. Also was müssten die Kanzleien machen oder welches Angebot hättest du dir gewünscht?
Ich glaube, man müsste als Kanzlei das Ganze ein bisschen langfristiger sehen. Und man müsste, es ist einfach so, wenn man ein kleines Kind hat zu Hause, auf das man aufpasst und das man sich kümmern muss, dann fehlt diese Zeit an einem anderen Ort. Das ist so. Und wenn man, da muss man einfach schauen, dass man mit weniger Zeit auskommt. Und ich glaube, man muss dort einfach, ja, offen sein und man muss eine Prognose anstellen, wie wird das in einem Jahr sein? Wie wird das in 2 Jahren sein? Das ändert sich ja alles sehr schnell. Das wird ja alles auch wieder mal besser.
Ja.
Da müsste man einfach langfristiger denken. Und dann, glaube ich auch, müsste man Kriterien aufstellen, die irgendwie objektiv sind und transparent. Was will ich eigentlich von den Mitarbeitern? Also welche Leistungen müssen die bringen, damit die bei uns weiterkommen?
Ja.
Und wenn man den Leuten sagt, bei dir wird's nix, ja, das ist schwierig dann, nicht? Wenn man die Person ist, die das zu der man das sagt, was will ich dann dort?
Ja.
Und man müsste einfach eine Strategie haben und das ist natürlich nicht einfach. Ja, wie bewerte ich Mitarbeiter? Wie bewerte ich Leistung? Ich denke mir aber, das ist ein Problem, das viele Unternehmen haben. Mhm. Das haben ja nicht nur die Anwaltskanzleien, das hat ja jedes Unternehmen, dass man sich überlegen muss, wen befördere ich, wen befördere ich nicht, warum, wem zahle ich wie viel. Und bei den Kanzleien, der eine Weg ist eben, dass man es in verrechenbaren Stunden macht, ist ein bisschen fairer, aber auch nicht ganz, weil ich meine, es gibt Leute, die kümmern sich ums Team, die schulen Kollegen ein, die bereiten Muster vor, die erarbeiten Prozesse und die machen oder Vorträge, die machen Akquise, die machen viele Dinge, die ich einfach nicht in einem verrechenbaren Akt irgendwo erfassen kann. Das heißt, wenn man rein nach den verrechenbaren Stunden geht, das kann es irgendwie auch nicht sein.
Stimme ich dir voll zu. Also da müssen schon mehrere Dinge beachtet werden und eingerechnet werden.
Und das sind natürlich Fragen, die wir uns jetzt auch stellen in der neuen Kanzlei. Ich meine, im Moment, wir haben jetzt nicht eine Heerschar an Mitarbeitern, wo das irgendwie relevant wäre. Aber natürlich müssen wir auch von Anfang an uns überlegen, was für ein Unternehmen wollen wir sein, welche Arbeitszeiten wollen wir vorgeben, was ist realistisch und dann einen Plan entwickeln.
Ja.
Und ich glaube, da hängt einfach sehr viel im Moment in der Luft und viele Kanzleien wissen, irgendwas sollte sich ändern, aber es besteht, zum einen besteht noch die Veranlassung nicht, das zu tun, weil es funktioniert ja in sehr vielen Kanzleien sehr gut. Das heißt, solange ich nichts ändern muss, mache ich es vielleicht nicht. Wenn es irgendwo kriselt, ich glaube, man kann auch diese Themen lange aufschieben.
Ja, aber ich sehe da ja eigentlich schon jetzt Tendenzen, die ganz klar sind, also es kommt ja auch nicht viel Nachwuchs nach und weil sich ja auch rumspricht, was der Anwaltsberuf so hergibt oder was man hergeben muss für den Anwaltsberuf. Und ich meine, da haben ja schon einige Kanzleien damit zu kämpfen, dass man keine Konzipienten und vor allem Konzipientinnen findet, weil man eben sagt, gut, das entspricht nicht mehr der modernen Vorstellung von, Work, von Workload und wie auch immer, und natürlich sind dann die Aussichten ja nochmal andere, wenn ich jetzt als Absolventin vom Jus-Studium mich entscheiden soll, soll ich jetzt in ein Unternehmen gehen als Unternehmensjuristin oder mache ich diese lange Ausbildung zur Rechtsanwältin und meine Aussichten sind aber von meinen ganzen Freunden, die das irgendwie machen oder versucht haben, ja, du arbeitest 80 Stunden, kriegst, wenn man es jetzt runterbricht, vielleicht gar nicht so gut bezahlt, und wenn du jetzt eine Familie gründen wirst, bist du gerade, wenn du halt eine Frau bist, ein bisschen von vornherein gestraft, weil du musst ja das Kind gebären und du musst ja halt kurz mal weg sein. Ich meine, was soll man machen, ja? Also ich finde, da ist ja jetzt schon ein Punkt erreicht, wo man wirklich handeln muss. Aber ich frage mich natürlich, oder beziehungsweise wir sind ja auch oft in der Beratung für Kanzleien und da wird oft diskutiert, wie sieht das aber konkret aus? Also was könnte man machen? Und deswegen würde es mich eben auch interessieren, wie ihr jetzt damit als Arbeitgeber jetzt damit umgehen würdet. Ja, wenn sich eine Konzipientin bewerben würde zum Beispiel wo man jetzt vielleicht auch damit rechnet, na gut, die hat sich vielleicht verlobt oder wie auch immer, da rechnet man ja auch schon mit. Mhm. Wenn man jetzt konservativ denkt, ist natürlich jetzt sehr konservativ beschrieben. Natürlich muss man keine Kinder kriegen, aber ja, da rechnet man ja damit, dass sie eventuell schwanger wird. Aber wie kann man das jetzt als Arbeitgeber, wie kann man damit gut umgehen, dass alle happy sind?
Ich glaube, bei den Konzipienten ist es noch eine Spur einfacher, weil dort ja generell, ich meine, die sind angestellt. Und was wir schon machen bei uns in der Kanzlei, heißt, angestellt zu sein als Konzipient 40 Stunden.
Okay.
Und das heißt nicht all in.
Okay.
Das heißt,
so oft.
Das heißt,
man ist nicht die Regel.
Und das ist natürlich als Arbeitgeber viel schwieriger, als wenn ich einfach jemanden habe, der da bis Mitternacht sitzen muss und ich werfe dem den Akt hin und ich gehe und da wird sich schon kümmern.
Ja.
Das ist eine viel größere Herausforderung, weil ich das ganz anders planen muss und dieser Deal sehr oft auch dann zu meinen Lasten geht, weil wenn dann die Uhr läutet und die Leute lassen ein Shift fallen und gehen. Ich meine, das machen sie nicht, aber theoretisch könnten sie es machen. Wer macht das dann? Na, dann muss ich das machen. Und also so haben wir jetzt, wir haben noch nicht so lange einen Konzipienten, aber wir glauben, dass das bei uns gut funktioniert. Ich muss dazu sagen, wir tun uns leicht, weil wir einfach ein kleiner Betrieb sind.
Ja.
Wir können gut Kontakt halten zu den Leuten. Wir können gut Feedback geben. Es ist eine direkte Kommunikation. Aber ich denke, so wird man es machen müssen. Wenn man will, also wenn man wirklich Mitarbeiter finden will, dann wird man Abstand nehmen müssen von diesem All-In. Das wird nicht mehr funktionieren.
Und bei den Substituten und Substitutinnen? Dann?
Bei den Substituten, also ich denke mir gerade bei den Substitutinnen, dieses Selbstständigsein unter Anführungszeichen,
ja,
das ist ein unglaubliches Risiko, wenn ich eine Familie gründen möchte. Ist das ein Risiko? Weil was ist, wenn das nicht funktioniert? Dann kann man mich von einem Tag auf den anderen auf die Straße setzen. Das wird man nirgends machen. Also ich glaube nicht, dass das irgendwer macht. Aber vielleicht in einem Monat oder in zwei oder in dreien kann man die Leute wegschicken.
Ja.
Und was ist dann? Dann habe ich keine Form der Absicherung und muss mich halt um einen neuen Job umsehen. Ne?
Ja.
Und ich glaube, das ist gerade in der Situation, wenn man ein Kind bekommen hat und man hat einen hohen Druck, man hat gesundheitliches Risiko, ein höheres, hat man Substitutin dann das Problem, dass man sich irgendwann fragt, was ist eigentlich, wenn ich das nicht mehr schaffe? Was ist, wenn ich krank werde? Was ist dann? Und da haben die meisten in ihren Verträgen keine zufriedenstellende Lösung, ne? Sondern da bin ich dann eigentlich abhängig davon, dass die irgendwie nett sind zu mir.
Ja.
Und ja, das kann gut ausgehen, aber es kann auch schlecht ausgehen.
Ja.
Und ich finde, das ist so ein unehrlicher Zustand. Also ich finde, dieses Substitut sein und unter Anführungszeichen selbstständig sein, das kann ich dann machen, wenn ich auch einmal nach oben kommen kann. Das ist dieser Deal, du kriegst dieses Risiko, aber wenn du das erfüllst, was wir dir sagen, und das sind Vorgaben, dann kommst du auch nach oben und dann wird sich dieser Deal für dich auszahlen. Wenn das funktioniert, dann ist es okay. Aber wenn man nur die Nachteile aus diesem Zustand hat und die Vorteile, die wird man nicht erreichen können, dann muss man aus dieser Situation rauskommen.
Ja.
Und ich habe wenige Freundinnen, die noch Anwältinnen sind. Also ich habe sehr viele im Studium, die starten einmal diese Laufbahn, man beginnt in einer Kanzlei und nach gehen die alle weg. Und das sind sicher auch die Rahmenbedingungen, ja. Und ich glaube, früher, ich meine, du wirst schon recht haben, dass man da irgendwann in naher Zukunft was ändern muss. Früher konnte das den Kanzleien egal sein, weil es gab genug Bewerber, die nachgekommen sind.
Genau.
Aber was ist, wenn ich niemanden mehr finde.
Ja.
Und dann wird sich vielleicht etwas ändern.
Ja, man hat ja mittlerweile auch Mandanten, die sagen, wir wollen in dieser Sache von einer Rechtsanwältin zum Beispiel beraten werden. Also es gibt es auch oft mittlerweile, also gerade im Arbeitsrecht. Und ja, wenn man da keine Arbeitsrechtlerinnen oder Rechtsanwältinnen allgemein bieten kann, dann hat man ja eigentlich auch schon ein Leistungs- und Serviceproblem gegenüber den Mandanten oder den Mandantinnen.
Also in meiner Branche, in der Immobilienbranche, kenne ich das nicht.
Ja.
Also wir wollen eine Mandantin. Die Immobilienbranche ist auch sehr männerdominiert.
Ja.
Es sind auch von meinen Mandanten, die meisten sind Männer. Das liegt einfach an dieser Branche. Und ich weiß nicht, ob wirklich jemand zu mir kommt, weil ich eine Frau bin. Ich glaube nicht. Ich glaube, die Leute kommen eher zu mir, obwohl ich eine Frau bin.
Okay.
Aber ich kann es schwer sagen. Ne? Also diese Geschichten von, ich will unbedingt von einem Mann vertreten werden und eine Frau akzeptiere ich nicht als Anwältin. Das bekomme ich ja gar nicht mit, weil diese Leute, ja,
die kommen eh nicht,
ne? Sondern zu mir kommen nur die Leute, die für die eine Frau okay ist.
Okay, das heißt, du musst dich dann aber auch auf Mandantinnenseite auch irgendwie doppelt beweisen sozusagen.
Ja, es ist immer für mich schwer zu durchschauen. Ich glaube, es ist zum einen, ich bin eine Frau, vielleicht ist das ein Nachteil, mag sein, ja. Auf der anderen Seite auch, ich bin neu. Das ist natürlich, die Mandanten gehen oft gerne zu den etablierten Kanzleien. Mhm. Und das, was man kennt, und man wechselt ungern den Anwalt.
Mhm.
Und einmal was Neues auszuprobieren und schauen, ob die was kann, das ist natürlich auch ein Risiko, nicht? Mhm. Für die Mandanten. Also ja, kann's schwer sagen. Also es wird nie mich jemand anrufen und zu mir sagen, ich komme nicht zu Ihnen, weil Sie eine Frau sind.
Das stimmt natürlich.
Werde ich nie erfahren.
Aber was glaubst du, warum kommen sie zu dir? Was macht dich so besonders? Warum probieren dich Mandanten doch aus? Und wechseln vielleicht den Anwalt oder die Anwältin?
Ich glaube, das liegt an meiner hohen Spezialisierung. Das ist sicher ein Vorteil.
Mhm.
Also ich mache seit 15 Jahren nur Immobilienrecht. Ich schaue, selten was anderes ausprobiert. Und da hat man dann natürlich Berufspraxis, die andere Leute nicht haben.
Mhm.
Und ich meine, wir machen wenig bis gar kein Marketing jetzt in unsere Kanzlei. Und die Mandanten finden uns eigentlich über persönliche Empfehlungen.
Ja.
Und das funktioniert nur dadurch, dass die Arbeit, die man eigentlich macht, funktioniert.
Mhm.
Also irgendwie müssen die Leute zufrieden sein.
Okay.
Und aber natürlich, das könnte man erheben und befragen.
Ja.
Und haben wir alles nie gemacht. Für uns ist einfach, man kommt, man macht den Computer ein, die Arbeit ist da, man macht die Arbeit, es kommt neue Arbeit. So geht das dann von einem Tag zum nächsten und es wächst und wird mehr. Und solange das so funktioniert, und da sind wir wahrscheinlich nicht besser als die etablierten Kanzleien, solange die Dinge funktionieren, hinterfragen wir sie nicht.
Okay.
If it ain't broken, don't fix it. Und
ja,
das klappt für uns.
Welches grundsätzliche Mindset braucht man, um generell so einen Schritt wie du zu wagen? Also, dass man sagt, so, gut, na, ich probiere es gar nirgends anders, ist mir wurscht. Ich mache jetzt mein eigenes Ding. Also, hast du Unternehmer in deiner Familie? Hast du dir das irgendwo abgeschaut? Weil du hast ja gesagt, das war nie richtig dein Ziel, dein Plan, dass du eine eigene Kanzlei gründest.
Mhm.
Also, was hat dir die Stärke in dem Moment auch gegeben, um diesen Schritt zu machen?
Ich glaube, man braucht gar nicht so ein besonderes Mindset. Und von dem Gedanken muss man sich generell verabschieden, dass man ein bestimmter Typ Mensch sein muss, um erfolgreich in der Anwaltei zu sein oder Unternehmer zu sein.
Mhm.
Und das, glaube ich, hält viele Leute zurück.
Mhm.
Die sehen, haben ein bestimmtes Bild, wie muss das laufen und wie muss ein Anwalt aussehen und was für einen Nachnamen muss er haben und welches Geschlecht muss er haben und was muss sein Stallgeruch sein. Und danach richten sie sich und die glauben dann, ich bin ein bisschen anders, also mache ich das nicht. Und ich glaube, so soll man nicht denken. Man soll sich mal umsehen in der Branche und soll schauen, wie unterschiedlich eigentlich die Kolleginnen und Kollegen sind.
Ja.
Und wie viele verschiedene Arten es gibt, diesen Beruf anzulegen. Und dass man dann, wenn man sich das zutraut und wenn man glaubt, man kann das, dann wird man schon seinen Weg finden.
Mhm.
Da muss man einfach ein bisschen Mut haben.
Ich habe ja einen Aufruf auf LinkedIn gestartet, weil ich ja bisher eigentlich immer nur männliche Kollegen von dir mir gegenüber sitzen hatte, gerade Kanzleigründer, ja, und ich habe eigentlich immer verzweifelt nach Frauen gesucht. Jetzt haben sich einige gemeldet, das mich sehr freut. Aber du warst eine der Ersten, die dann gesagt hat, hey, ja, natürlich, ich kann über meinen Weg gerne berichten und ich stehe dazu und ich bin da auch gewissermaßen stolz drauf und mir fällt einfach auf. Und mein Posting auf LinkedIn war ja auch ein bisschen provokant, why so shy, habe ich geschrieben. So, warum können Frauen nicht einfach drüber sprechen. Es gibt ja doch einige Rechtsanwältinnen auch in Wien, die ihre eigene Kanzlei aufgebaut haben oder gerade dabei sind. Und mir fällt's eben auf, wenn ich irgendeinen Mann frage, sage, ja, passt, machen wir. Soll die nächste Woche oder wann passt es bei dir, ja? Und bei den Frauen ist es so, na, ich weiß nicht, ich habe ja gar nichts Besonderes gemacht und ja, aber was soll ich denn da sagen? Also das ist wirklich so ein Kontrast und ich fand es dann eben toll, dass du dich da einfach gemeldet hast und mir erzählt hast und ja, dazu gestanden bist, ja. Aber warum ist das auch bei Rechtsanwältinnen so, dass sie sich doch nicht so gut und selbstsicher, jetzt pauschalisiere ich natürlich, es gibt immer Ausnahmen, aber grundsätzlich, so gut verkaufen und selbst überzeugt sind wie ihre männlichen Kollegen.
Zusammenhalt statt Ellbogenmentalität lautet das Motto der Lawpreneur-Community. Deshalb lade ich auch dich herzlich zur coolsten Rechtsanwältinnen-Community Österreichs ein. Tausche dich unter Kolleginnen und Kollegen aus und finde neue Wege der Zusammenarbeit. Unser nächstes Live-Event steht schon vor der Tür. Deshalb sei schnell und sichere dir deine Einladung. Melde dich dazu auf legalconcept.at/lawpreneur/community an. Den Link findest du auch in den Shownotes. Ich freue mich auf dich.
Puh, schwierige Frage. Hat sicher mehrere Gründe. Ich denke mir, zum einen wird einem ständig auch gesagt, welche Nachteile man hat. Also man ist sich dessen ja ständig bewusst.
Mhm.
Und man glaubt immer, es ist eh schwieriger für mich und man macht sich schon einmal von vornherein klein.
Mhm.
Weil diese Geschichten, die man immer hört, diese ganzen negativen Geschichten, die prägen einen natürlich.
Mhm.
Und ja, ich glaube, dass, also für mich war das auch ein Lernprozess, aus der Komfortzone rauszukommen und sowas wie diesen Podcast zu machen, hätte ich früher wahrscheinlich nie gemacht. Ja, ja. Und ja, das kann man alles lernen.
Ja.
Und ich glaube, man muss schon sich oft sehr überwinden, wenn man das macht. Aber auf der anderen Seite, es gibt auch viele Männer, die sich sehr überwinden müssen. Die diese Art von,
klar,
ich verkaufe mich jetzt gut, die das auch, die das hassen, die nicht auf Akquise gehen wollen. Gibt genug. Und ich sag dann immer, die Frauen sagen, ja, aber ich traue mich das nicht und ich bin zu schüchtern. Ja, kann trotzdem funktionieren.
Man kann das, ja auch fake it until you make it.
Ja, was, wie immer, es gibt so viele Wege, wie man dorthin kommt.
Ja.
Und es gibt so viele Arten, diesen Beruf anzulegen.
Ja.
Ich war ein halbes Jahr in Frankreich bei einer Kanzlei.
Mhm.
Und das hat mich auch geprägt, wie dort die Frauen diesen Beruf angehen, weil bei uns sagt man, der Anwaltsberuf ist schwierig für Frauen, man muss 60 Stunden arbeiten, mit der Familie unmöglich und die Vorurteile, du hast keine Chance und ganz schwierig. Und in Frankreich sagt man, es ist ein freier Beruf. Du legst diesen Beruf so an, wie du möchtest. Es ist ein Beruf, der für Frauen gut ist. Und die Frauen, die Kolleginnen dort, die leben das, die machen das.
Cool.
Und es ist ja tatsächlich so, dass es ein freier Beruf ist. Und natürlich ist man viel weniger selbstbestimmt, als man das gerne wäre als Selbstständiger.
Ja, das ist eh immer so, wenn man selbstständig ist.
Ja, aber es ist vielleicht einmal ein guter Weg, aus vielen Vorurteilen auch rauszukommen.
Ja. Welchen konkreten Tipp hast du dann für deine Kolleginnen?
Also das Wichtigste ist sicher, dass man sich vernetzt,
dass
man sich umhört, dass man, wenn man sich jetzt selbstständig machen will, das wirklich einmal durchrechnet und nicht nur, viele Leute haben Angst davor, aber die wissen gar nicht, wovor sie eigentlich Angst haben.
Genau.
Man muss sich so mal ausrechnen. Ja, man muss einmal ein Excel hernehmen und schauen, was wären denn meine Ausgaben. Man kann ja mal Angebote einholen. Was kostet Advokat oder irgendeine andere Software? Was kostet die Haftpflichtversicherung? Was kostet Miete? Einfach einmal diese Dinge aufzustellen. Und dann zu schauen, was ist das wirklich, was bedeutet das für mich?
Wir haben sogar so eine Rechnung auf unserer Website mit so einer Excel-Vorlage, wo man das machen kann.
Ja, super.
An dieser Stelle nur für alle, die es interessiert.
Na, sehr gut. Ja, das ist extrem wichtig. Einfach, dass man das vor Augen hat. Und das Zweite ist, dass man kritisch hinterfragt, wie ist denn mein aktuelles Standing in der Kanzlei, wo ich bin. Weil viele scheuen das Risiko. Und ich denke dann oft, dort, wo du jetzt bist, hast du auch Risiken.
Mm.
Das ist nicht so, dass du eben angestellt bist oder
Ja.
Du hast einfach viele Themen, die dich jetzt auch treffen. Und natürlich, wenn du selbstständig bist, dann hast du zusätzlich Fixkosten.
Mm.
Das kannst du versichern lassen.
Ja.
Das ist ja nicht, also da sollen wir mal mit der Frau Nowotny sprechen von der Unica, die bietet so ja. etwas an. Ja, und dann muss man ja nicht von Anfang an mit 20 Leuten starten,
ja.
und sondern man kann das Ganze im Kleinen machen.
Ja.
Und wenn es dann nicht klappt, dann kann ich immer noch irgendwo wieder anheuern.
Weil ja, das ist ein schöner Punkt. Den haben wir jetzt alle gesagt.
Ja.
Da gesessen.
Den Plan B.
Ja. Na, ja. Das sage ich wirklich immer.
Ja.
Was soll denn schlimmstenfalls passieren, wenn du Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt in Wien bist? Ja, mei. Wenn das mit der Selbstständigkeit, mit der eigenen Kanzlei jetzt nicht funktioniert, na, dann gehst halt wieder in eine Kanzlei.
Ich glaube, ganz schlimm ist der Gesichtsverlust. Das wäre für viele ganz schlimm.
Ja,
viel schlimmer, das Finanzielle wäre für dieses... Da muss ich den Leuten sagen, es hat nicht geklappt. Aber das wirst du auch überleben.
Das? Ja, ja. Das ärgert mich immer so, weil das ist so ein konservatives, altmodisches, komisches Denken, was in der großen, breiten Unternehmerwelt da draußen so eigentlich auf moderne Art und Weise nicht mehr so gesehen wird oder beschrieben wird, weil du kannst halt gar nicht erfolgreich sein, ohne dass du scheiterst. Also brauchst du die Erfahrung. Du musst ja wissen eigentlich, okay, was funktioniert und was funktioniert nicht so gut, damit du ja wirklich was weiterbringst.
Mhm.
Und manche scheitern halt im größeren ja Ausmaß, sagen wir mal so, und manche im kleineren haben so Mini-Geschichten, wo sie halt scheitern vielleicht. Aber es heißt ja auch nichts, wenn man jetzt vielleicht mal probiert, eine eigene Kanzlei zu machen und das funktioniert nicht. Kann es trotzdem in 10 Jahren nochmal funktionieren oder in 5 Jahren. Es gibt ja auch so viele äußere Umstände, die das teilweise beeinflussen, wo man wirklich nicht so viel Schuld hat. Weil genau dein Bereich, Immobilienbereich. Ich meine, hättest du die Entscheidung jetzt genau getroffen, wo das alles irgendwie zusammengebrochen ist und dann nicht schon davor vielleicht einen Mandantenstock aufgebaut hättest, wäre es wahrscheinlich auch ein bisschen bitterer gelaufen. Also,
ja, ich habe die Entscheidung 4 Monate, bevor das alles zusammengebrochen ist.
Also ist es eh bei dir. Na, bitte. Ja,
Aber da muss ich auch dazu sagen, das hört sich alles furchtbar an und
ja.
es geht der Branche schlecht. Das ist wahr, ja. Aber für einen neuen Player am Anwaltsmarkt ist das auch eine Chance.
Ja.
Weil jede Krise bedeutet Veränderung.
Mhm.
Und schlimmer als das Kammerdaten hast, so kann es eh nicht sein. Ne?
Ja.
Und das war, also es sind auch Sachen dann nichts geworden. Man baut Mandantenbeziehungen auf. Die Mandanten werden insolvent. Ja,
ja,
ist natürlich schlecht. Aber es war vielleicht auch für manche Dinge eine Chance.
Ja, ja, voll cool gesagt einfach. Aber es ist ja auch so, man muss es nur so sehen können. Ja. Welche Herausforderungen hattest du aber bei der Gründung? Also gab es da ein paar einschneidende Momente, die du dir gemerkt hast, oder ist es eigentlich alles ganz gut dahin gelaufen?
Bei der Gründung eigentlich gab es keine Probleme und ich habe es tatsächlich so gemacht, wie man es nicht machen soll.
Ohne Plan.
Wirklich also sehr, sehr kurzfristig und das geht ja schnell. Also
ja.
Ich verstehe dieses ganze Theater nicht, dass man immer ums Gründen macht. Ich bin war jetzt viel bei irgendwelchen Startup-Netzwerken oder bei der jungen Wirtschaft. Und da ist immer dieses Gründen, das ist so ein zentrales Ereignis und ganz schwierig. Und ich denke mir, gründen kann jeder, der eigenberechtigt ist und über 18. Und das ist schnell gemacht. Also in meinem Fall, ich habe eine GmbH gegründet. Man muss halt Angebote einholen, mit Dienstleistern Verträge schließen. Und am Anfang hasselt man ein bisschen sich durch, würde ich sagen.
Ja.
Das Gründen ist nicht das Problem. Das Schwierige ist, wo bekomme ich mein Geschäft her?
Ja.
Und ich glaube, also wenn ich irgendwas den jungen Kolleginnen und Kollegen mitgeben kann, die sich selbstständig machen wollen, man sollte eher darauf den Fokus legen. Wie mein Logo ausschaut und wo mein Büro ist, es interessiert niemanden.
Mhm.
Es ist wichtig, wo bekomme ich mein Geschäft her? Wie gehe ich vor? Und da muss ich am Anfang wahrscheinlich offensiver sein, als ich das gerne wäre. Vielleicht rufe ich wen an, den ich kenne.
Ja,
und frage mal. Und auch, ich denke, so bei Kollegen das Gerücht streuen. Weil das ist schon etwas, was man sieht, wenn man alleine selbstständig ist. Man bekommt von Kollegen Geschäft, das man sonst nicht bekommen hätte.
Mhm.
Weil die schicken das Mandat nicht der Großkanzlei XY,
sondern die,
aber der Theresa schickt mir es mal.
Ja.
Und dann fängst du mal an. Und das habe ich unterschätzt, dass da doch viel reingekommen ist.
von Kolleginnen und Kollegen. Und dann auch einfach Leute, die man so kennt, die vielleicht einmal auf der Gegenseite waren. Einer hat mich angerufen, weil mein Mandant, ein Zukünftiger, der hat dann gesagt, ja, ich habe gesehen, Sie haben sich selbstständig gemacht, Sie haben früher diesen schwierigen Kerl da vertreten, ich war auf der Gegenseite, jetzt habe ich auch einen schwierigen Fall, vertreten Sie mich auch. Und das ist natürlich ein Glücksfall, dass man einfach, ja, man hängt so ein Türschild raus und man bekommt Anrufe von Leuten.
Ja.
So, damit darf man natürlich nicht rechnen, dass das in allen Fällen so funktioniert. Also irgendwann wird es funktionieren, aber es wird einfach dauern.
Ja.
Und da muss man sicher nachhelfen. Das könnten wir, der Michael Komutzki und ich, viel offensiver wahrscheinlich machen. Marketingmäßig sind wir ziemlich, ja, unterirdisch. Also wir haben eine LinkedIn-Seite. Wir versuchen, dass wir sie so gestalten, dass es nicht peinlich ist. Aber das war es auch schon, ja.
Okay, aber es ist noch nicht wirklich skalierbar.
Nein, also gar nicht und überhaupt nicht. Also einmal alle zwei Monate sagt einer von uns, du, jetzt sollten wir mal wieder was auf LinkedIn posten, dann posten wir mal wieder irgendwas, ja.
Okay.
Und dann vergessen wir das Thema wieder, bis wieder irgendwas.
Aber jetzt hast du vorhin gesagt, ihr wollt eigentlich schon größer werden.
Mhm.
Gibt es einen Plan dafür oder ist das eher so, schauen wir mal, wie es halt so passiert und was in E-Mail-Postfach so landet und dann schauen wir, ob wir größer werden oder nicht? Oder habt ihr schon auch eine klare Strategie? Weil dann wäre ja Marketing auch früher oder später mal ein wichtiger Punkt.
Also wir haben jetzt eine Mitarbeiterin seit 1. Jänner, die das kann. Und die unter anderem Marketing auch jetzt betreut.
Okay.
Ja. Also seit Anfang des Jahres sind wir besser geworden. Aber es ist noch nicht so ein langer Zeitraum. Und ja, aber ich denke mir, dieses Planen, bei uns sind es eher viele kleine Schritte, die wir setzen und immer wieder evaluieren. Und dann kommen wir hoffentlich dorthin, wo wir hinwollen.
Aber gibt es ein klares Ziel, ein definiertes Ziel mit einem, ja, in 5 Jahren soll das sein oder am Ende des Jahres sollen wir da sein? Oder ergibt sich das auch so im Alltag?
Es gibt jetzt kein Ziel in Zahlen.
Okay.
Das gibt's nicht. Es gibt das Ziel, also was Mitarbeiterwachstum betrifft, da gibt's ein Ziel, aber jetzt kein definiertes Ziel in Zahlen, ja.
Okay.
Also ich hoffe, du schimpfst mich jetzt nicht, aber...
Ich begreif's. Niemand wird geschimpft. Na, später, wenn das Mikro aus,
das Mikro aus ist, ja.
ja, wie läuft das jetzt aber ab bei dir? Weil du sagst, in der Kanzlei, in der du warst als Substitutin, haben die 40 Stunden sozusagen nicht gereicht. Jetzt hast du eine eigene Kanzlei. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass du mit 40 Stunden auskommst. Oder wie hat sich denn das dann verändert? Also hast du dann wirklich am Anfang, wie du die eigene Kanzlei gegründet hast, wirklich nur 40 Stunden oder weniger gearbeitet oder war es im Endeffekt dann noch schlimmer eigentlich?
Also du hast natürlich recht, die 40 Stunden reichen bei mir nicht. Und mein Arbeitstag sieht so aus, dass ich um 9 komme, ungefähr bis 5 arbeite, dann gehe ich. Immer.
Wow.
Also ja, wenn es nicht sein, also wenn es sein muss, dann kann ich im Einzelfall länger sein, aber eigentlich gehe ich um 5. Und dann, wenn es dann am Abend, wenn meine Tochter im Bett ist und alles ist erledigt, dann setze ich mich oft noch einmal hin.
Okay.
Also ich habe oft einen zweiten Arbeitsblock zwischen 20 und 24 Uhr.
Okay.
Das ist, klingt auf den ersten Blick vielleicht schlimm. Aber ist für mich nicht schlimm, weil es mein Unternehmen ist und das ist etwas, was ich gerne mache und ich teile es mir auch selber ein. Also es ist ja nicht so, dass mir irgendwer sagt, es muss fertig sein und dann setzt man sich hin, weil der Chef es gesagt hat und man ärgert sich, das muss ich arbeiten. So läuft es ja nicht, sondern es ist auch nicht jeden Abend so, dass ich das machen muss, sondern dass je nachdem, was zu tun ist, muss das geschehen oder nicht.
Ja. Und bist du grundsätzlich so happy? Also würdest du jetzt auch sagen, dass du einen gesunden Lifestyle hast und dass du eben dieses Verblenden von privatem Leben und Unternehmertum gut unterm Hut bekommst? Also gelingt dir das? Oder würdest du sagen, gibt es ein paar Dinge, wo du doch noch ein bisschen Luft nach oben hast oder wo du noch was ändern möchtest?
Also im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Mhm. Es ist auch so eben ein Workload, den ich schaffe. Es geht sich mein Leben einfach jetzt so gut aus.
Ja.
Und ich kann auf Urlaub fahren und Dinge, die normale Menschen auch tun können. Also das funktioniert jetzt alles für mich. Da bin ich sehr zufrieden. Wo ich noch hinkommen will, ist, dass ich mehr Aufgaben abgebe.
Ja.
Und immer mehr auslagere. Das ist einfach ein Prozess. Am Anfang, als ich selbstständig war, habe ich ja alles gemacht.
Klar.
Also ich habe in den ersten 2 Wochen, ich habe meine Kanzlei selber geputzt.
Ja.
auch alles, ja, okay. Man macht alles.
Ja.
Und irgendwann findet man die richtigen Leute für die richtigen Dinge und kann nach und nach dann die Sachen abgeben und kann eben auch Prozesse definieren, wie die Dinge ablaufen müssen im Unternehmen. Was natürlich ganz schwierig ist in meinem Bereich, sind die Treuhandschaften. Das sind Dinge, das kann ich nicht jemandem geben. Das muss ich machen. Ja. Und wo ich vorher war, da war eine Mitarbeiterin, die war schon, ich weiß nicht, 40 Jahre dort in dem Unternehmen. Ja, die war großartig.
Ja. Ja.
Und so jemanden wird es nie wieder geben.
Ja.
Dass die hat einfach das Grundbuch und die konnte alles.
Ja.
Und so jemanden gibt es nicht mehr. Und ich kann jetzt nicht einer 20-Jährigen sagen, da hast du euren Konten und überweise mal. Also das geht einfach nicht. Mhm. Ja. Und da muss ich für mich eine Lösung finden.
Mhm.
Das sind auch diese Arbeitskräfte, die ja im Moment jeder sucht.
Ja.
Und die es eigentlich nicht mehr gibt. Ja.
Genau. Mhm. Wie war denn das am Anfang bei der Gründung? Also da muss ich jetzt noch einmal drauf zurückkommen. Hattest du irgendwie einen finanziellen Polster oder hast du bestimmte Mandanten mitnehmen können? Also wie hat denn das überhaupt begonnen? Weil irgendwas muss ja da gewesen sein, irgendein Business Case, sonst hättest du es wahrscheinlich nicht so spontan machen können.
Ich habe Mandanten mitnehmen können.
Mm, okay.
Und das war ausschlaggebend. Sonst war eigentlich nichts. Also ich war eigentlich, nach meiner Karenz war ich eigentlich pleite.
Okay.
Also pleite ist
ja,
aber es war nicht so, dass ich im Geld geschwommen bin. Ja,
das war
einfach alles aufgebraucht. Auch diesen Luxuskind, den man sich dann gönnt, war das eigentlich weg. Aber die bestehenden Mandanten, dafür bin ich immer noch dankbar. Also ich denke mir, die Leute, die von Anfang an zu mir gekommen sind, das vergisst man nie. Und die haben immer einen Sonderstatus und die werden immer einen Sonderstatus haben bei mir, weil die mir das eigentlich ermöglicht haben.
Ja.
Und das ist, schön. Ich weiß, das ist für die, ist es ein Risiko. Zu sagen, ich gehe da weg, ich probiere was Neues aus mit jemandem, der sich gerade erst neu aufbaut, ja.
Ja.
Also für mich hat das viel geändert, ja.
Wie siehst du dich eigentlich als Dienstleister? Also welchen Servicegedanken hast du oder was ist deine USP, wo du sagst, weil jetzt hast du eben gemeint, die ersten Mandanten, die werden immer einen Sonderstatus haben. Wie gehst du generell mit Mandanten um oder wie grenzt du dich auch ab, wenn du jetzt sagst, du hast ja doch deine Tochter und möchtest eben um 5 heimgehen? In manchen Fachbereichen funktioniert das ein bisschen besser, in manchen weniger gut. Aber auch du wirst Mandanten, Mandantinnen haben, die anstrengend sind und vielleicht mal sagen, na, das will ich jetzt sofort auf der Stelle haben oder heute noch. Wie vereinbarst du Service mit deiner eigenen Abgrenzung und Gesundheit sozusagen?
Was erstaunlich gut funktioniert, sind die Arbeitszeiten.
Mhm.
Also da hätte ich mir am Anfang gedacht, das ist ein Problem, wenn man um 5 weg ist. Ist es nicht. Weil wer will dich um 5 noch anrufen oder um 6 oder um 7? Das sind andere Anwälte, weil die auf der Gegenseite sind und irgendwas besprechen wollen.
Mhm.
Und die erreichen mich dann nicht, aber die zahlen auch meine Rechnungen nicht.
Mhm.
Und wenn die sich ärgern, dass man mich um 18 Uhr nicht mehr erreicht, ja, dann ist das schade, aber es ändert jetzt nichts an meinem Leben.
Ja.
Und die Leute, die meine Rechnungen zahlen, die kennen diesen Ablauf. Und die wissen schon, ich meine, die können dann noch ein E-Mail schreiben. Und wenn wirklich der Hut brennt, dann rufe ich um 22 Uhr noch an. Das mache ich dann.
Mhm.
Also wenn jemand sagt, bitte ganz dringend, dann telefoniere ich mit den Leuten. Mhm. Aber dieser Block Familienzeit, den ich habe, den gibt's immer. Und das geht erstaunlich gut. Weil die Leute selber jetzt Familienzeit oder Freizeit oder Sport oder irgendwas machen. Und das verstehen die Leute. Und wenn es jemand nicht versteht, dann, ja, dann wird das nicht funktionieren. Und natürlich, es gibt immer Ausnahmefälle, es gibt ganz wichtige, ganz dringende Sachen. Aber wenn ein Mandant kommt, bei dem jede Woche immer irgendwas ganz wichtig und ganz dringend ist, dann ist das meistens ein organisatorisches Problem und ja, muss man irgendwie anders lösen, nicht?
Kann man das den Mandanten abtrainieren?
Nein, ich glaube, so einen Mandanten wird man nicht halten können mit meinem Approach.
Und das ist dir aber eigentlich egal. Also da sagst du,
ja, egal. Es ist jedes Mandat, das man nicht hat, ist ein Geld, das man nicht verdient.
Ja.
Aber ich denke mir, ich muss so einen kleinen Ausschnitt eigentlich vom Markt nur bedienen. Es gibt so viel Geschäft und ein kleiner Tropfen kommt zu mir.
Ja.
Und dann ist es halt mal irgendwas nicht geworden. Es gibt ja viele andere Gründe, warum es nichts wird. Weil die Preise nicht passen oder weil, was immer, weil es persönlich nicht passt, weil es menschlich nicht passt. Und dann kann es eben auch manchmal sein, dass es wegen der Arbeitszeit nicht passt.
Mhm.
Auf der anderen Seite muss ich sagen, es ist ja nicht so, dass alle Kollegen außer mir immer erreichbar wären. Das
sagt man zwar immer,
aber man bemüht sich, aber das kann ja niemand gewährleisten.
Aber das ist eben so ein Punkt, den ich auch gern anspreche mit meinen Gesprächspartnern hier im Podcast, damit das auch alle ein bisschen besser verstehen, weil es gibt so viele, die sich so fertig machen wegen Mandanten und die wirklich immer erreichbar sind und nervös werden, wenn sie mal ihr Arbeitshandy nicht dabei haben. Also da gibt's wirklich viele, die, ich würde halt jetzt einfach mal sagen, ein Problem haben, was ja auch extreme schlechte Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Und deswegen finde ich es immer toll, wenn dann andere Kolleginnen und Kollegen dann eben sagen, hey, na, also ich mache um 17 Uhr grundsätzlich Schluss und es funktioniert auch. Also ich überlebe auch, ich muss nicht Tag und Nacht irgendwie erreichbar sein und sofort springen, wenn der Mandant das möchte.
Mhm.
Ja. Deswegen finde ich das immer ganz, ganz gut, da unterschiedliche Feedbacks zu bekommen.
Ich glaube, so muss man es aber sehen. Es ist der Job einfach, es gibt nicht diese eine Art, wie man Anwalt sein kann.
Ja.
Es gibt viele Arten.
Ja. Was hättest du dir am Beginn deiner Selbstständigkeit gewünscht?
Mehr Geschäft? Nein. Was wirklich toll gewesen wäre, eine Art Mentor oder Mentorin zu haben.
Mhm.
Weil das dann doch bei mir sehr kurzfristig war, habe ich mir das auch gar nicht gesucht, sondern da war ich dann selbstständig und da kommt man drauf, was man eigentlich alles nicht kann. Man kann ja gar nichts. Man kann ja nur im Akt arbeiten. Aber man hat ja keine Ahnung von grundlegenden Dingen.
Ja.
Und ich habe mir dann nach und nach so meine Leute zusammengesucht und vor allem auch mich mit anderen Anwälten ausgetauscht und Tipps eingesammelt. Aber das wäre natürlich schön gewesen, wenn es jemanden gibt, den man anrufen kann. Aber auch manchmal inhaltlich, wenn man jemanden anruft und sagt, hast du das schon mal gehabt?
Ja, da hat es uns leider in der Form noch nicht gegeben.
Ja.
Aber würdest du sagen, dass deine Kollegen und Kolleginnen da sehr hilfsbereit waren oder bist du doch auf diese klassische Ellbogenmentalität auch gestoßen?
Meine Erfahrung ist eine sehr gute.
Mhm.
Ich habe sehr viel Unterstützung erfahren durch Kolleginnen und Kollegen, auch aus Großkanzleien. Also es ist nicht so, dass sich nur die Kleinen und die Einzelkämpfer vernetzen, sondern das war aus allen Richtungen eigentlich auch ein gutes Feedback. Also viele Leute fanden das einfach gut, dass ich das mache.
Ja. Hast du das Gefühl, dass das mit dem Generationenwechsel mit einhergeht, dass da ein bisschen Umdenken kommt und auch dieses gegenseitig pushen und sich füreinander freuen können? Glaubst du, ist das ein bisschen altersabhängig oder reiner Zufall?
Es ist sicher auch Generationenthema, auch dass man andere Dinge wertschätzt. Also dass es nicht nur darum geht, wie viel Geld verdiene ich, sondern auch, wie mache ich diesen Beruf und dass dieses Selbstständigsein etwas Positives sein kann, weil es eben als man ist selbstwirksam, man kann selbst Entscheidungen treffen, das wird einfach von Jungen ganz anders bewertet.
Mhm.
Die sehen oft dann eben nicht nur das Risiko, sondern die sehen eigentlich, die schafft sich jetzt die Rahmenbedingungen, die ich vielleicht gerne hätte.
Mhm.
Und es ist sicher eine Kooperation unter den Jungen ist da, weil es auch Leute gibt, die dahinter stehen. Also der Patrick Keins und die Theresa Kamp zum Beispiel, die haben jetzt so eine Initiative gestartet. Das ist super.
Ja.
Das ist super, weil gerade bei Einzelkämpfern, die meisten haben eine Spezialisierung.
Ja.
Und dann kommt irgendein Fall, landet bei mir Familienrecht, Strafrecht, irgendwas anderes, wo ich keine Ahnung habe. Und dann möchte ich natürlich auch, dass der Mandant, der mit dem Thema kommt, das ihn halt auch betrifft, gut beraten ist.
Mhm.
Und wenn ich dann jemanden kenne, wo ich weiß, dort ist das in guten Händen, natürlich kann man die Leute weiterverweisen. Ja.
Bist auch herzlich bei uns in der Community eingeladen, in der Lawpreneur-Community. Und wir werden auch im März unser erstes Live-Event haben, wo wir dann auch eben dieses Untereinander-Netzwerken von Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen in Wien fördern möchten.
Ja, danke, sehr gerne. Bin ich gerne dabei.
Abschließend hast du generell einen Tipp oder einen Appell an die Branche für die Zukunft?
Ich glaube, es könnte, also man sollte innerhalb der Kammer sollte es Reformen geben.
Mhm.
Dass gerade das Pensionssystem, das ist ein Riesenproblem, vor dem wir stehen, weil ich weiß nicht, ob du dich damit befasst hast. Das ist einfach. Ja. Du musst dich in Wahrheit, wenn du 40 bist, musst du dich entscheiden oder eigentlich vorher, will ich mein Leben lang Anwalt sein oder will ich das nicht? Und das ist ein Riesenproblem, dass sich die jungen Leute dann irgendwann entscheiden, eigentlich will ich mir das nicht antun.
Mhm.
Und dieses Hinüberwechseln von einem System ins andere ist nicht möglich.
Ja.
Und ich glaube, dadurch vergibt man sich sehr viel.
Mhm.
Also da müsste man, das könnte man ändern. Ich hoffe, man kann es. Die Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker haben das geschafft. Die sind ja im staatlichen Pensionssystem mittlerweile. Ich weiß nicht, ob sich das finanziell ausgezahlt hat für die.
Ja.
Aber es war einfach ein Schritt. Also es sind so diese Strukturreformen. Und ja, ich glaube, man muss einfach ein bisschen offener sein für Menschen oder auch von diesem Schubladendenken wegkommen.
Mhm.
Und dann wird das schon funktionieren. Ich glaube, es ist einfach, wir haben das ja alle nicht gelernt. Es ist niemand von uns hat irgendwie einen Unternehmerkurs immer gemacht.
Genau.
Sondern man beginnt irgendwo und es ist so von einem Tag zum nächsten handelt man sich dann so durch.
Ja.
Und es wäre vielleicht gut, wenn man mal einen Kurs macht. Ich weiß es nicht. Oder einen,
Das steht gerade im Hintergrund. Es dauert.
Ja.
Ja, aber
also
cool.
Einfach Dinge neu überlegen und mutig sein und sich bewusst machen, dass es eigentlich nicht so große Risiken gibt in diesem Job und dass die Strukturen, wie sie sind, nicht gottgegeben sind. Man kann für sich selber Möglichkeiten finden, wie man diesen Job ausübt.
Und dass man auch problemlos Mama und Karrierefrau und Unternehmerin, Rechtsanwältin sein kann.
Ja, ich finde, das wird bei den Frauen wird das ja immer so als Problem gesehen, diese Teilzeit und das ist nicht möglich. Und bei Männern wird das ja ganz anders bewertet. Also ich sage immer, es gibt die Frauenteilzeit und es gibt die Männerteilzeit.
Ja.
Und die Frauenteilzeit ist so, die Frau hat ein Kind bekommen, ist in Teilzeit. Was für ein Problem? Kann die Qualität noch bringen? Was ist, wenn die nicht immer erreichbar ist? Ganz negativ.
Mhm.
Und dann gibt's ja sehr viele Männer, die den Rechtsanwaltsberuf eigentlich in Teilzeit ausüben, weil sie ein Side-Business haben, weil sie politisch tätig sind, weil sie ein Ehrenamt ausüben.
Mhm.
Und das sind ja oft Tätigkeiten, die sehr viel Zeit erfordern
und
die mit sich bringen, dass ich nicht den ganzen Tag in meiner Kanzlei sein kann.
Mhm.
Und das ist überhaupt kein Problem.
Ja, ja.
Und da kommt keiner auf die Idee zu sagen, das geht nicht und das ist Teilzeit und weil die würden auch selber sich nicht als Teilzeitkräfte sehen oder Teilzeitrechtsanwälte sehen. Die wären wahrscheinlich beleidigt, wenn man sie so bezeichnen würde, weil Teilzeit so ein schlimmes Wort geworden ist, ja. Und da muss man einfach offener sein und eigentlich auch sehen oder die Realität sehen und nicht immer nur denken, Teilzeit, diese Person ist nichts mehr wert und sondern sich eben überlegen, wie kann das weitergehen.
Mhm.
Und auch Teilzeit ist ja nicht gleich Teilzeit. Das kann heißen, jemand arbeitet 40 Stunden.
Ich wollte gerade sagen, in der Anwaltei ist Teilzeit meistens 40
oder 30 oder 20. Das sind ja ganz unterschiedliche Dinge dann, nicht?
Ja,
Und das kann ich nicht über einen Kamm scheren. Ja. Und dann zu sagen, Teilzeit sind faul und das ist ein Unsinn. Ja. Gerade wenn man sich die Männer anschaut, die in Teilzeit den Rechtsanwaltsberuf ausüben, die sind ja oft Leute, die sehr viel schaffen und sehr viel weiterbringen und gut organisieren können. Und da wird niemand auf die Idee kommen zu sagen, die sind faul und was für eine Belastung.
Ja, ist auch eine wahnsinnige Typsache und eben wie gut man zum Beispiel organisiert ist. Manche schaffen halt in 20 Stunden mehr als andere.
Ja, das absolut.
Das kann man auch nicht pauschal sagen. Ja, super. Vielen herzlichen Dank für die tollen Einblicke, für deine ehrlichen und offenen Worte. Vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns spätestens beim Lawpreneur-Event im März. Und ja.
Danke sehr, ich würde mich sehr freuen. Dankeschön.
Wie hat dir die Folge gefallen? Teile gern deine Meinung mit mir auf LinkedIn oder Instagram. Ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalässt und den Podcast an deine Lieblingskollegen und Kolleginnen weiterempfiehlst. Folge uns auch unbedingt auf Social Media und wenn du Teil der Lawpreneur Community sein möchtest, dann melde dich jetzt einfach online an und verpasse kein Event. Alle Infos findest du auf unserer Website legalconcept.at und in den Shownotes. Danke für deine Zeit, alles Liebe und bis zum nächsten Mal bei Lawpreneur, dem Unternehmerpodcast für Rechtsanwälte.